Die nächste halbe Stunde wird ganz euch und euren Fragen gehören. Und zwar habe ich ein wunderbares Mikro und werde gleich durch die Reihen gehen. Und derjenige, der mutig ist, der darf seine Fragen in das Mikro reinsagen. Die Stefanie hier vorne assistiert uns heute, wird einen Ballon ziehen. Und zwar in der Farbe des Oberteils eines unserer Experten. Und der wird euch dann versuchen, darauf eine Antwort zu geben, Denkanstöße oder das, was er sich einfach bei der Textstelle gedacht hat. Und ich bin ganz gespannt, wer mutig die erste Frage stellen will. Ach, das ist ja wunderbar. Fangen wir einmal ganz hinten an.
Also, da ist ja die Sprache davon, dass es mehrere Jungfrauen gab und alle hatten Öl und manche hatten Vorrat und es sind alle eingeschlafen. Und dann die aber mit dem Vorrat. Was genau ist der Vorrat? Und also, wenn man das überträgt auf vielleicht so das geistliche Leben, das persönliche Leben zwischen mir und Gott, dass das da der Öl ist oder der Heilige Geist, der brennt. Aber wie kann ich mir dann, oder was genau ist der Vorrat? Also, wie sammelt man sich da Vorrat an? Und manche haben den und manche nicht. Mhm.
Wer darf sich dieser ersten spannenden Frage stellen? Das ist die Anna.
Natürlich steht hier von dem Öl und das kann auch verschiedene, gibt es verschiedene Meinungen, was das Öl sein kann. Einerseits so die Salbung wird ja auch in der Bibel auch verwendet und der Heilige Geist, der auf jemanden kommt und ein gläubiger Mensch, der mit dem Heiligen Geist ausgestattet ist. Oder auch selbst der rettende Glaube an Jesus, dass er für uns gestorben ist. Aber dann wäre ja natürlich auch die Frage schnell, naja gut, aber dann hätten ja auch die fünf törichten Jungfrauen den rettenden Glauben gehabt, wenn es so einfach ist, einfach zu sagen, ich glaube an Gott und das bringt dich durch die Tür rein. Was war dann vielleicht nicht so da? Und dann kann man überlegen, wie sieht der Glaube denn aus, wenn ich den hab, dieses Öl? Ist es einfach nur das Wissen, ich habe das Öl, ich habe Gott irgendwie, ich kenne Gott in meinem Leben? Oder geht es eben vielleicht auch weiter zu sagen, und ich folge diesem Gott nach oder ich beschäftige mich in meinem Leben mit ihm? Oder für mich, das Öl, das bringt so viel Licht in mein Leben und so viel Heil und Gutes, ich möchte es weitergeben und anderen davon erzählen. Was ist das Öl und warum geht es vielleicht mal aus? Ja, das wäre so mein Gedanke. Also mit Gott sich zu beschäftigen, weiter mit ihm unterwegs zu sein und im Unterschied zu, ich habe vielleicht schon mal von Gott gehört und ich akzeptiere ihn in meinem Leben, aber letztendlich vergesse ich in meinem Leben mit Gott zu leben.
Ein paar erste Gedanken zum Öl. Gibt es weitere Fragen zum Öl oder zu war an einer ganz anderen Textstelle?
Also warum lässt Jesus die törichten Jungfrauen nicht mehr rein, obwohl sie noch Öl gekauft haben?
Der Sebastian darf uns darauf eine Antwort geben.
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ist ja ziemlich hart auch, oder? Also wenn man jetzt sich ja bewusst macht, dass das ein Gleichnis ist, das Jesus Christus spricht und dadurch auch was vermitteln möchte und ein Bild eben aufmalt, das aus einer aus der damaligen Zeit auch kommt und was zu sagen hat, wo jeder was damit anfangen könnte, dann und man den Bogen eben zieht, dass der Bräutigam Gott ist, Jesus ist, dann kommt Jesus da ziemlich hart rüber. Ist ja total unbarmherzig. Und irgendwie steht es wahrscheinlich auch dann im Gegensatz zu der Aussage, ja, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, die Jungfrauen, die sind ja gekommen, die sind zu spät gekommen, haben angeklopft, aber wurden nicht mehr reingelassen. Ja, wie ist das? Also die Frage habe ich mir auch gestellt und ich fand das, der erste Eindruck sehr, sehr hart. Ist Gott ein unbarmherziger Gott? Ein Gott, der Leute nicht mehr reinlässt, obwohl er vielleicht auch noch gesehen hat, dass sie sich dann nochmal angestrengt haben, bemüht haben, um reinzukommen. Dabei muss man aber auch bedenken, dass Gott es, ja, da glaube ich nicht ganz so hart ist, wie er da rüberkommt. Ja, weil alle 10 Jungfrauen hatten die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Alle hatten wahrscheinlich Wochen, Monate Zeit, sich auf diesen einen Tag vorzubereiten. Ja, ich stehe gerade selbst auch in Hochzeitsvorbereitungen und da hat man Zeit. Und da weiß ich, auf was ich mich vorbereite. Und da weiß ich, was ich haben möchte und wie ich dahin komme. Und jetzt eben irgendwie die Schuld beim Bräutigam zu suchen, würde ich nicht machen. Ja, ich suche die Schuld bei denjenigen, die nachlässig waren, sich vorzubereiten. Es ist eigentlich nicht hart, es ist einfach eine Konsequenz. Ja, heute Morgen habe ich mir auch gedacht, ja, okay, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät auch mit Vorbereitungen. Ja. Heute Morgen habe ich mich nicht mehr hinsetzen müssen, um noch Dinge vorzubereiten. Das hatte ich die letzte Woche Zeit, mich auf diesen Tag vorzubereiten. Und wenn ich das bis dahin nicht gemacht habe, dann hätte ich jetzt keine Antwort. Von dem her glaube ich nicht, dass Gott da ein harter Gott ist und wir die Schuld bei ihm da suchen müssen, sondern vielmehr bei uns ansetzen müssen und überlegen müssen, okay, bin ich denn gut vorbereitet, wenn der Bräutigam, wenn Jesus Christus wiederkommt? Soweit von meiner Seite. Gerne Ergänzung.
Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Dazu darf der Michael mal das Bild an die Wand werfen, was ich mitgebracht habe. Genau, wenn ihr das Bild gleich seht, ist ganz, also dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, richtig? Dankeschön. Das ist eins der bekanntesten in der christlichen Ikonografie des Mittelalters, also in der Wand- oder Bildmalerei. Im Mittelalter, das kommt ganz oft vor, zum Beispiel am Straßburger Münster, direkt am Portal, wie ihr hier seht, oder am Basler Münster, ich weiß gerade nicht, welches das ist. Und insgesamt an ganz, ganz vielen Kirchen in Mitteleuropa. Und da kommt, glaube ich, ganz oft so das Bild, was da in der Frage kam, oder das Problem, was in der Frage da aufgeworfen wurde, kam da auch zum Vorschein. Soll das jetzt uns so ein bisschen Angst irgendwie einflößen? Oder ist da irgendwie ein böses Erwarten für uns oder ein böses Erwachen irgendwann, wenn wir dieses zu spät, was es halt gibt, wovon Sebastian auch gesprochen hat, wenn wir dieses zu spät irgendwie, wenn wir den Zeitpunkt verpassen so. Aber ich glaube, das Mittelalter so ein bisschen ein falsches Bild auf dieses Gleichnis geworfen oder das Gleichnis ein bisschen falsch, oder ich würde es heute anders interpretieren, in ein bisschen andere Richtung. Und zwar in dem Brief an die Thessalonicher, da schreibt Paulus auch nochmal sowas Ähnliches. Und da wird so ein bisschen die Veränderung in der Sichtweise deutlich, worauf wir gucken sollen. Also nicht, dass wir Angst haben, das zu verpassen, sondern es geht für uns als Gemeinde eigentlich, weil das Gleichnis ja an die Gemeinde gesprochen ist, geht es um was anderes. Und ich lese mal 1. Thessalonicher 5, Vers 4 bis 9 als Ergänzung. Da schreibt Paulus: Aber ihr lebt nicht in der Dunkelheit, Brüder, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die zum Licht und zum Tag gehören. Weil wir nun nicht mehr in der Nacht oder in der Dunkelheit leben, sollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht, ebenso wer sich betrinkt. Aber wir gehören zum Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf die Rettung des Herrn als Helm. Und jetzt kommt dieser zentrale Satz, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, und das gilt auch wieder der Gemeinde, Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Strafgericht verfallen. Also wir brauchen eigentlich als Gemeinde keine Angst mehr haben, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Christus ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm das Leben erlangen. Und das finde ich ist eigentlich, also dieser zweite Teil ist eigentlich eine viel schönere Botschaft, die an der Pforte von unseren Gemeinden stehen könnte. Natürlich, es gibt für Menschen ein zu spät, aber für die, die zur Gemeinde Gottes gehören, geht es darum, das durch eine Pforte durchzutreten, um dann ins Leben zu kommen. Also wir erwarten unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist eigentlich eine frohe Botschaft für die anderen 5 Jungfrauen.
Wer möchte einen nächsten Experten herausfordern? Ja, gerne.
Also ich sehe mich in der Rolle einer dieser dieser fünf klugen Jungfrauen, sage ich jetzt mal, und habe Schwierigkeiten damit, dass ich dann sagen muss, aber es reicht nicht für den anderen. Also dass ich quasi eine Jungfrau zu ihr sagen muss, wenn ich dir aushelfe, reicht es nicht für mich. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht.
Mhm. Ja. Ja, gucken wir uns die Stelle genauer an. Mit dem Matthias.
Ja, die Frage kann man sich ja auch stellen. Man stelle sich vor, Jesus hätte die Geschichte anders erzählt. Und da waren fünf Jungfrauen, die hatten kein Öl dabei. Da dachten sich die klugen fünf, lass uns beten, komm, das Öl reicht, wir verteilen das Öl. Die Lampen waren alle voll und es waren noch 12 Gallonen übrig. Aber darum geht es in dieser Geschichte genau gerade nicht. Es ist tatsächlich auch so, wenn man sich mal anschaut, wie die Jungfrauen charakterisiert werden, oder diese Brautjungfern, sind 10 Brautjungfern. 5 so, jeweils eine Handvoll. Und die werden allein dadurch charakterisiert, dass sie entweder klug oder töricht sind. Keine besonderen Charaktereigenschaften sonst. Und auch sonst nichts, was einen Menschen vielleicht ausmacht. Ziemlich holzschnittartig. Und wenn man sich so eine Hochzeit vorstellt, die Brautjungfern, die hatten eine Funktion, die hatten eine Aufgabe, eine Bestimmung. Die hatten die Lampen nicht einfach so dabei, weil man halt eine Lampe dabei hat. Die hatten die dabei, weil der Bräutigam, wenn er abends nach Untergang der Sonne kommt, im Lichtstrahl empfangen wird und im Lichtschein in den Brautsaal geleitet wird. Das ist der Daseinsgrund für die Brautjungfern. Sie stehlen nicht der Braut die Show, sie stehlen nicht dem Bräutigam die Show, es kommt gar nicht so sehr auf die Brautjungfern an. Und trotzdem haben sie eine Funktion, sie haben eine Aufgabe. Und jetzt zu der Frage, ja, warum geben sie jetzt das Öl nicht weiter? Es ist tatsächlich so, dass es hat ja doch etwas länger gedauert, bis der Bräutigam kam. Ziemlich länger als üblich. Nach Einbruch der Dunkelheit und mitten in der Nacht, das sind halt zwei völlig unterschiedliche Zeitpunkte. Und die Lampen werden wohl durchgebrannt haben. Und dann geht das Öl aus und so ein rauchender, qualmender, klimmender Docht ist halt kein helles Licht. Und wenn ich das Öl auf zwei Lampen verteile, dann reicht es vielleicht auch nur für den Hinweg und für den Rückweg, für den festlichen Einzug in den Festsaal, raucht es und klimmt es. Und dann ist die Funktion, die praktisch gar nicht erfüllt. Besser, es kommen fünf mit leuchtenden Lampen an, als dass gar kein Licht leuchtet. Und das ist das Bild, auf das es hier auch ankommt. Die Interaktion der Jungfrauen gegeneinander, Nächstenliebe oder sowas, das thematisiert das Gleichnis ja gar nicht. Es thematisiert der Umstand, dass ich halt auch Dinge, ich kann den Glauben von anderen nicht, ich kann von niemand anderen glauben, ich kann von niemand anderen in eine Beziehung zu Gott treten, das kann jeder nur selbst. Und ich glaube, darauf kommt es an bei dem Öl und bei den Lampen. Bin ich vorbereitet? Freue ich mich auf das Fest? Bin ich dabei und bin ich auch bereit? Wenn ich weiß, dass ich Brautjungfer bin, bereite ich mich dann auch so drauf vor. Und das kann mir niemand abnehmen.
Also du meinst, es wäre gar keine Frage des Wollens, sondern es wäre schlicht und einfach nicht möglich.
Ja. Mhm. Wenn man sich auch anschaut, was das Öl sein könnte, ich glaube nicht, dass die Jungfrauen da egoistisch sind, sondern dass es eine ganz nüchterne Aussage war. Also für uns und euch zusammen kann es unter keinen Umständen reichen. Es geht nicht, es tut uns leid. Und wenn man sich eben anschaut, was auch das Öl ist, 2000 Jahre haben sich die Leute darüber Gedanken gemacht, was das Öl sein könnte. Viele sind sich einig darüber, dass es der Glauben ist. Und wenn man weiß, dass das Öl der Glauben ist, den jeder Einzelne mitbringt, dann ist ja eigentlich auch klar, warum ich den nicht teilen kann. Natürlich, ich kann von meinem Glauben erzählen, ich kann begeistert sein von meinem Glauben, ich kann ihn auch mit anderen teilen, davon reden, aber ich kann für niemand anderen glauben. Ich kann niemandem meinem Glauben geben. Ich kann auch meinen Kindern, wenn ich mal welche haben sollte, nicht meinen Glauben geben. Und ich glaube nicht für sie. Und deshalb ist es für mich auch sehr logisch, zu sagen, hey, es tut uns leid, tut mir leid, den Glauben kann ich dir nicht geben. Dafür bist du verantwortlich im Endeffekt auch.
Wir haben uns noch Gedanken gemacht, wieso gerade 5, also 5 ist schon die Hälfte von 10, 5 ist eigentlich keine biblische Zahl, wie man so weiß, von 7 und 12, ob das eine Bewandtnis hat.
Josh, was sagst du zu den Zahlen?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, da muss ich passen. Da habe ich mir keine Gedanken zu gemacht, warum das 5 sind.
Ja. Ist jemand anderer der Experten in der Vorbereitung über Zahlentheorie gestolpert?
Ja, aber auch über den Gedanken, dass das gar nicht unbedingt jetzt, dass wir in der Gemeinde quasi abzählen müssen. So, 1, 2, 3, du bist raus. und es richtet sich ja auch, das ist ja auch der spannende Punkt hier, es wird ja nicht gesagt, das ist die Welt. So sieht die Welt aus. Die einen, die halt nicht an Gott glauben, die kommen nicht in den Himmel, und die anderen, die an Gott glauben, die kommen in den Himmel. Das ist die Leute, die Frauen, die waren alle eingeladen. Also die haben alle schon mal von Gott gehört. Und es sind alle Leute, die irgendwie in diesem sichtbaren Himmelreich, das jetzt schon existiert, rumlaufen. Und 10 ist da eine Zahl auch in der Bibel, die auch für Vollständigkeit gilt. Also es sind alle betroffen. Also alle Leute, die auf der Erde rumlaufen und von Gott gehört haben, um die geht's. Und dann, wie gesagt, ist nicht wichtig, die eine Hälfte kommt definitiv nicht rein und die andere Hälfte kommt definitiv rein. Es ist einfach nur zu sagen, es gibt solche und solche, halt die eine Hälfte, die andere Hälfte.
Vielleicht auch ergänzend, ich glaube, dass die Zahl jetzt selber für sich genommen gar nicht so dramatisch ist, ob es jetzt 5 oder 7 oder 9 sind, sind erstmal viele und eine Handvoll, 2 Handvoll, sind etliche. Und der ganze Text steht ja auch im Kontext der Endzeitrede Jesu, da gibt es noch mehr Gleichnisse der Art, wo es auch darum geht, die einen gehen ein ins Himmelreich, die anderen nicht. Und jede Art Versuch, die Anzahl zu deuten oder vielleicht sogar noch abzubilden, ist, glaube ich, ein Ding zu viel an der Stelle. Wichtig ist die Erkenntnis, an der Jesus teilt die Welt ein, in welche die reinkommen und welche die nicht reinkommen. Und es ist nicht so, dass ein Einzelner nicht reinkommt und 99 kommen rein oder einer kommt rein und 99 nicht. Die Gruppen sind ähnlich groß.
Und wenn man auch noch berücksichtigt, dass Jesus ja in einer jüdischen Tradition auch verwurzelt ist, die Sprüche kannte, vielleicht erinnert ihr euch dran, ja, da wird die Weisheit in Form von 2 Frauen dargestellt. Ja, da sind 2 Frauen am Wegesrand und die eine ist die Weisheit und die andere ist die Torheit. Und beide versuchen den vorbeigehenden Männern ihr Gut, ihr, was sie zu bieten haben, zu geben. Und da wird quasi die Weisheit und die Torheit in Frauen symbolisiert. Und was damals in den Sprüchen die eine Frau war, sind hier einfach die 5 Mädchen, die der Braut beistehen in der Wartezeit auf den Bräutigam. Das heißt, die 5 sind gar nicht so wichtig. Es geht eher um den Zustand weise und töricht. Und da werden hier 5 Mädchen benutzt dazu.
Es geht ja eigentlich auch bei so einer Feier um so eine Prozession oder so ein Ritual, dass man dann gemeinsam da vorgeht, so wie ich jetzt den Kirchengang gesehen habe, und da passen 5 oder 7 nicht so gut wie 10.
Wenn 10 besser passen, warum braucht dann jede Brautjungfer das eigene Licht und sie sind dann einfach als 10er-Gruppe da entgegengelaufen, haben einfach nur 5 Lichter dabei gehabt, statt die anderen loszuschicken zum Kaufmann und mit dem Risiko, dass sie eben zu spät kommen oder halt eben im richtigen Moment gar nicht anwesend sind?
Matthias, nochmal anknüpfend vielleicht an die Frage, was ist das mit dem Öl und den Fackeln?
Was ist das mit dem Öl und den Fackeln? Habe ich auch schon überlegt. Ja, können sich doch einfach zu zweit eine Lampe halten oder eine Fackel. Ich bleibe bei dem, was wir vorhin gesagt hatten. Wenn das Öl das ist, der eigene Glaube, die eigene Beziehung zu Gott, dann kann ich für, dann kann ich jemanden, ich kann auch jemanden mit jemandem laufen, der nicht glaubt. Das ist richtig. Das kann ich tun. Aber in dem Gleichnis kommt es eben genau darauf an, dass diejenigen, die aufs Fest kommen, auch eine Lampe haben. Das Licht leuchtet. Und ich stelle mir das bildlich vor, wenn so jede zweite keine Lampe anhat, man kann das noch weiterspinnen. Es könnte ja auch noch am Schluss eine Lampe für alle reichen. Lass uns das Öl zusammenwerfen in eine Lampe rein, ist auch Licht. Es kommt nicht darauf an, dass irgendwie Licht da ist. Es kommt darauf an, dass jede Einzelne leuchtet, dass jeder Einzelne glaubt, dass jeder einzelne Mensch seinen Glauben lebt.
Warum verzögert sich der Bräutigam?
Ja, das gehört sich nicht. Anna, was meinst du?
Der feiert schon zu viel. Warum verspätet sich der Bräutigam? Die Frage, die ganz am Anfang von diesem, Jesus erzählt viele Geschichten am Ende vom Matthäus-Evangelium. Und die Jünger kommen und fragen ihn, wo ist die Frage? Sage uns, wann wird das alles geschehen, also das Ende der Welt? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und Jesus sagt dann nicht, am 15. Mai 2030 wird es soweit sein. Und bis dahin könnt ihr erstmal schlafen und dann die Woche vorher könnt ihr euch überlegen, wie ihr, ob ihr in den Himmel wollt oder nicht. Ja, deswegen ist das irgendwie eher so, Jesus sagt, er kommt wieder und er sagt nicht wann. Und das heißt automatisch warten. Ob das jetzt eine Stunde ist oder ein Jahr oder ein Jahrzehnt oder ein Jahrtausend, das sagt er nicht. Vielleicht eben auch, damit es nicht so, ja, eine Liste ist von wegen, check, ich habe die Eintrittskarte und ich weiß genau, wann es losgeht und ich muss nichts mehr tun. Jesus sagt ja, seid vorbereitet und wartet und schlaft nicht ein und wenn ihr einschlaft, dann seid trotzdem vorbereitet. Ich glaube einfach, deswegen warten die da.
Vielleicht eine Ergänzung noch. Ich glaube, wir modernen Menschen, wir Deutschen speziell des 21. Jahrhunderts, haben ein ganz besonderes Verhältnis zur Zeit. Ja. Jesus oder der Bräutigam kommt nicht um 16.31 Uhr auf Gleis 1 mit dem Interregio aus Jerusalem. Und selbst wir Deutschen wissen, dass der Interregio nicht um 16.31 Uhr kommt, sondern etwa 5 bis 10 Minuten Verspätung haben wird. Ich glaube, dass man das Thema Zeit bei diesem Gleichnis auch vielleicht etwas orientalischer sehen darf. Der Bräutigam, das Fest beginnt am Abend. Abend ist, wenn die Sonne untergeht und es ist ein Stück Weg zu gehen. Freilich ist Mitternacht deutlich später als am Abend. Aber vielleicht müssten wir uns auch mal überlegen und unser Zeitverhältnis, unser Verhältnis zu, ja, wann muss denn Jesus wiederkommen, wann hat denn was zu geschehen? Und immerhin wartet die Gemeinde seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft Jesu. Und da sieht man, du hast gesagt, ich bin Physiker. Ich glaube, Zeit ist auch ein Teil der Schöpfung Gottes. Und Gott selber lebt und existiert außerhalb der Zeit. Und vielleicht müssen wir einfach unseren Zeitbegriff auch an der Stelle mal relativieren.
Vielen Dank für eure Überlegung zur Zeit.
Mir ist noch eingefallen, ich weiß nicht, wo es steht und wie es da steht, aber irgendwo ist es auch Gnade Gottes, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, damit möglichst viele Menschen von ihm hören und möglichst viele auf der Welt die Möglichkeit haben, zum Glauben zu kommen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es sich verzögert.
Zustimmendes Nicken?
Also, ich würde auch noch ergänzen, dass sich diese Verzögerung, das ist aus Sicht von uns oder aus unserer, also aus der Sicht der Gemeinde, weil ich meine, Gott weiß ja den Zeitpunkt, Also Gott Vater hat den Zeitpunkt bestimmt und er wird irgendwann wiederkommen. Und er sagt aber auch selbst, Jesus weiß den Zeitpunkt nicht und der Heilige Geist auch nicht. Also es weiß irgendwie keiner genau, außer Gott selber. Also kann sich Gott nicht verspäten, weil er selber weiß, wann er kommt. Und es wird genau passen. Aber aus unserer Sicht ist es eben so, wir sind halt jetzt gerade, also es sind ja nicht umsonst die Jungfrauen, die hier genannt sind. Also die Gemeinde ist ja auch die Braut Jesu. Also wir warten auch auf Gott. Und ich glaube deswegen, aus unserer Sicht stellt es sich so dar, ja, jetzt ist vielleicht schon der Lebensabend dieser Welt so. Also es ist schon Abend und es dauerte schon ziemlich lang und Jesus ist noch nicht gekommen. Und es sind viele Sachen passiert, die vielleicht auch in der Endzeitrede von Jesus beschrieben werden. Und es dauert noch ein bisschen. Es ist noch nicht Mitternacht. Aber der Bräutigam kommt, genau. Und ich glaube, jetzt ist tatsächlich, wie du sagst, noch die Zeit, die Gnadenzeit, wo wir Menschen einladen dürfen zur Hochzeit oder unser Öl irgendwie bereiten dürfen und Öl kaufen gehen dürfen vielleicht, um in dem Gleichnis zu bleiben.
Du hast jetzt gerade nochmal das Öl kaufen formuliert. Kann ich den Glauben kaufen? Und dann die Frage, wenn ich ihn gekauft habe, wie die fünf Törichten, warum werde ich dann trotzdem abgewiesen?
Das mit dem Öl ist gar nicht so einfach. Sebastian, können wir ihn kaufen und wie viel kostet es? Was muss ich einpacken?
Jeder hofft hier gerade, oh, bitte nicht ich. Ja, ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Warum lässt Jesus nicht die rein, die jetzt den Glauben gekauft haben? Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen auch von unserem so sachlichen, logischen, nicht logischen, aber so diesem nüchternen Denken auch ein bisschen irgendwie verabschieden oder nicht so klar auch da irgendwie weiterzudenken, sondern müssen uns bewusst machen auch, dass wir nicht irgendwie selbst was dazu beitragen können, in die Tür reinzugehen. Ja, da ist man auch ganz häufig dazu geneigt, irgendwie, okay, ich muss jetzt etwas tun, damit ich in die Tür eintrete. Und was das Öl eben nicht ist, sind irgendwelche Werke. Also es geht hier nicht darum, dass wir durch unser Tun, durch unser Handeln, durch unsere Vorbereitung uns den Zutritt ins himmlische Reich auch verdienen. Ja, da ist mir auch geneigt, okay, gut, ich muss was tun, also komme ich da dann rein. Ja? Und das ist Gnade. Wir sind darauf angewiesen, dass wir zum Bräutigam kommen dürfen und das auch nur, weil er uns erlöst hat. Niemand von uns hat irgendetwas dazu beigetragen, im Endeffekt zum Vater, zu Jesus Christus zu kommen, sondern wir müssen darauf hoffen, dass Gott uns da auch gnädig ansieht. Und auch die Jungfrauen, die klug waren, sind da nur reingekommen, weil der Bräutigam die Tür geöffnet hat und Eintritt gewährt hat. Das heißt, er ist da auch der Handelnde und nicht nur wir, indem wir irgendwie etwas vorweisen.
Würdest du sagen, Öl zu kaufen ist eine Metapher oder was stellt das genau dar?
Ich gebe gerne mal weiter, ist die Lücke ein bisschen.
Oder was auch immer du sagen wolltest, Anna.
Aha, okay. Ist es eine Metapher? Ist eine gute Frage. Ich habe gerade spontan keine Antwort drauf, aber vielleicht kommt sie noch in den nächsten Minuten.
Ich glaube, das ist das bisschen too much oder das bisschen zu viel an Interpretation an der Stelle. Es ist kein Öl da. Jetzt werden die losgeschickt, die stellen mir gerade vor, ein Kaufmann, der nachts um Mitternacht noch Öl verkauft im alten Orient. Vermutlich ist das einfach jetzt genau der Punkt, wo man aufpassen muss, die Bibelstelle nicht überzuinterpretieren. Sie hatten schlicht kein Öl, sie hatten die Möglichkeit jetzt noch irgendwo, also wenn überhaupt, dann sich welches zu beschaffen, aber ganz klar ist, egal welcher Weg, egal welche Beschaffung, egal welche Methode, beim Nachbarn fragen, im Keller ausgraben. Es führt auf jeden Fall dazu, dass sie nicht pünktlich da sind.
Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass wir als Christen jetzt da sitzen und zittern müssen, komme ich rein oder nicht. Also das ist vielleicht wenn man sich das durchliest, dann stellt man sich vielleicht die Frage, hä, bin ich jetzt draußen und wird Gott zu mir sagen, ich kenne dich nicht. Aber wenn ich Gott kenne und wenn ich mich mit Gott beschäftige, dann ist ja gar keine Frage, kennt Gott mich dann auch? Weil ich
kenne ihn. Also irgendwie ist es ja auch wie mit einer Freundschaft. Also wenn ich von mir aus sagen kann, ich bin mir ziemlich sicher, ich versuche den bestmöglichen Weg mit Gott zu gehen, dann muss ich mich, glaube ich, selber nicht fragen, und stehe ich dann am Ende draußen oder nicht. Und die Frage, warum kommen die anderen nicht mehr rein, da denke ich auch wieder an den Interregio aus Jerusalem. Nee, also ich stand schon manchmal am Bahnhof und der Zug war weg. Warum? Weil ich zu spät war. Und dann rufe ich nicht bei der Deutschen Bahn an und sage, also der Zug hätte ja nochmal zurückkommen können. Oder warum hat er nicht auf mich gewartet? Wenn der Zug weg ist, ist der Zug weg. Und wenn ich solche Standards irgendwie für die normale Welt habe und auch wenn ich zu spät zum Geschäft komme und es ist zu, ja, dann ist es zu. Dann muss ich da nicht mich beschweren. Es gab ja Öffnungszeiten. Und im normalen Leben habe ich so einen Umgang mit, oh, zu spät ist zu spät. Dann sollte ich das irgendwie bei Gott, bei einem gnädigen Gott, bei einem barmherzigen Gott, der sich für mich interessiert, auch irgendwie nicht sagen, hey Gott, aber warum ist jetzt zu? Im normalen Leben ist es ja auch so.
Also, darf ich es noch nehmen? Gut. Ich habe nicht so sehr eine Frage, sondern einfach nur eine Anmerkung, die mir einfach Schwierigkeiten macht. Und zwar sind das die im Grunde Widersprüche, die in sowas drinstecken. Weil als es vorhin darum ging, dass eben die klugen Jungfrauen eben reingelassen werden und die törichten nicht, dann eben, Sebastian, hast du gesagt, ja, das ist ja zunächst mal echt hart. Und genau, das ist echt hart. Und dann hast du es letztendlich aber irgendwie relativiert, von wegen, ja, war ja ihre eigene Schuld und es war ja, sie hätten sich ja vorbereiten können und dann kam so ein bisschen mehr raus, ihre Kerneigenschaft in dieser Geschichte ist das Brautjungfersein. Als solche hätten sie niemals so leichtfertig unvorbereitet sein dürfen. Kann ich ein Stück weit verstehen, aber der Widerspruch bleibt eigentlich bestehen. Also wenn ich zu dumm bin und zu leichtsinnig und zu unvorbereitet, fliege ich dann raus? Oder gucke ich mir jetzt eben dieses Glas an, was voll ist, mit 5 Jungfrauen, die ja reinkommen und 5, die halt nicht reinkommen? Und der andere Widerspruch ist der auch vorhin aufkam, ja, der Glaube ist Gnade. Naja, das Beispiel sagt jetzt, die armen 5, die nicht so irgendwie es auf die Reihe gekriegt haben, die sind nicht reingekommen. Und dann ist wieder die Frage, ja, ist es jetzt Gnade oder muss ich jetzt was tun? Und das beides, das widerspricht sich. Das ist beides wahr, aber es ist beides nicht, wenn ich es auf den Punkt bringe, beißt sich das irgendwo. Ich kann nicht einfach leichtfertig nichts tun. Das sieht man ja an den törichten Jungfrauen. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie Gnade. Also egal, was ich tue, werde ich schon reinkommen. Wo steckt die Wahrheit jetzt da drin? Und ein dritter Punkt noch, was die Gemeinde angeht. Ich habe von Gemeinden gehört, die sich zusammengesetzt haben aus Schriftgelehrten, Pharisäern, Leuten, die sich ganz intensiv und strikt und mit ihrem ganzen Leben, gibt es ja auch heute noch, eben mit dem Glauben beschäftigt haben und voll daneben lagen. Sie haben Jesus sogar umgebracht. Also nicht, dass ich jetzt zu viel Angst machen möchte, aber es ist auch so ein bisschen so eine Frage, eben, also so ganz wohlig ausruhen sollte ich mich vielleicht auch nicht darauf, dass ich in eine christliche Gemeinde gehe.
Steigen wir ganz tief ins Gleichnis ein. Matthias, darf mal beginnen.
Ist okay, wenn du direkt was hast, darfst du direkt. Ich denke da noch 2 Sekunden nach, weil es waren mehr als eine Frage.
Ja, das stimmt. Also ja, ich stimme dir vollkommen zu, dass da einige Widersprüche drin stecken, aber gleichzeitig möchte ich ein bisschen auf die Bremse treten, wenn man so will, weil zum Glück gibt Jesus uns die Kernbotschaft seines Gleichnisses nochmal ganz direkt und konkret, seid also wachsam. Also das Gleichnis ist erzählt, ja, und da gibt es viele Widersprüche, das glaube ich auch, aber Jesus wollte damit eigentlich mit so Gleichnissen immer nur im Kern eine Sache deutlich machen. Also da gibt es ja das Gleichnis, wo Jesus, also vorher werden einige andere Gleichnisse über das Reich der Himmel erzählt. Da gibt es jemanden, der einen Schatz im Acker hat und oder eine Perle im Acker weiß und der sucht die dann und findet die. Da habe ich auch einige Fragen dran, warum verkauft er wirklich alles nur für diese Perle? Woher weiß der überhaupt, dass die Perle im Acker ist und so weiter? Also wenn man sich das genau anschaut, dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Und deswegen glaube ich, würde ich mich so ein bisschen versuchen, auf diese Kernbotschaft zu beschränken und die Widersprüche so ein bisschen beiseite zu lassen. Ich weiß, das macht es vielleicht ein bisschen zu einfach für manche. Genau, weil wir da nämlich bisher noch gar nicht drauf eingegangen sind, habe ich gedacht, sage ich dazu noch ein bisschen was, zu dem Wachsamsein, weil das ist eigentlich das, was so die Quintessenz für uns dann sein soll. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich, wachsam sein, oder wie ist man wachsam? Und habe ich mir verschiedene Personengruppen vorgestellt oder Menschen, die wachsam sind. Ihr kennt wahrscheinlich alle, oder die Kinder haben, kennen ein 6-jähriges, 7-jähriges Kind, das weiß, in 4 Wochen ist Weihnachten und da ist eine Bescherung. Und das Kind jeden Morgen, wenn es aufsteht, fragt die Eltern, wie lange ist es noch, wie viele Tage sind es noch und so, und ist total gespannt. Das Kind ist total wachsam, da vergeht kein Tag, ohne dass nicht wahrscheinlich die Frage aufkommt, wie lange ist es noch bis Weihnachten. Oder jemand, der irgendwie in der Wirtschaft aktiv ist, vielleicht als Ingenieur oder so, und der weiß einfach, die Konkurrenz schläft nicht. Ich muss jeden Tag den Markt beobachten, gucken, wann bringen die anderen Konkurrenten ihre Produkte an den Markt. Der muss einfach immer aufpassen, was passiert da, um nicht zu spät zu sein. Und der ist wachsam. Also der guckt sich das Geschehen einfach immer wieder an. Oder ein Börsianer, der sein Geld an der Börse angelegt hat, der wird auch sehr wachsam sein und genau gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Aktienpapiere wieder abzustoßen, zum Beispiel. Genau. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und ich glaube, das ist so ein bisschen, um es zu verdeutlichen, was es heißt, wachsam zu sein, weil das Interessante an dem Gleichnis finde ich, das Problem ist ja nicht, dass die Jungfrauen eingeschlafen sind, das tun die ja offensichtlich alle. Also schlafen gehört dazu, schlafen ist kein Problem, aber trotzdem, auch wenn man mal Schlaf braucht und der notwendig ist, dass wir einfach im Hinterkopf behalten, da ist ein riesengroßes Fest und da geht eine Riesensause, die wir auf keinen Fall verpassen sollten. Und wenn wir uns bewusst machen, was da für ein Fest ist, in dem Fall eine Hochzeit, und das war in der orientalischen Gesellschaft so das Mega-Ereignis, auf das man seit Jahren im Vorfeld wahrscheinlich sogar zugearbeitet hat, nein, ganz so lange nicht, aber dieses Fest hat 7 Tage lang gedauert bei der Hochzeit zu Kanaan, und man kann sich vorstellen, das hat einige Wochen gedauert, sowas vorzubereiten, und das ist ja auch heute so, Sebastian weiß das wahrscheinlich aktuell gerade ganz gut. Also das ist das Mega-Ereignis, und wenn man sich das bewusst macht, was da passiert, und Jesus nimmt, glaube ich, nicht umsonst dieses Ereignis des größten Festes in der orientalischen Zeit damals, ja, dann ist das wirklich so, dass wir vielleicht jeden Morgen uns aufstehen sollten und einfach Gott fragen, ja, wie lange ist es noch oder wann ist es bald soweit oder ich habe schon Lust zu feiern oder genau. Also dass man sich das einfach ständig vor Augen hält, so, dass da bald ein Riesenfest kommt und das wollen wir einfach nicht verpassen. Und das meint das Wachsamsein, also positiv nach vorne schauen.
Ich würde noch eine Bemerkung gerne loswerden zum Thema Gnade oder wer kommt denn überhaupt rein? Was relativ unstrittig ist, oder also wenn immer ich in die Bibel reinschaue, stelle ich fest, es gibt Menschen, die werden nicht mit dabei sein. Und das macht mir natürlich auch erstmal Beklemmung. Wer ist es denn? Was ist mit meinem Nachbarn? Es gibt genügend Leute, die ich mir vorstellen kann, jawohl, die haben es nicht verdient. Und in dem Moment, wo ich mir das denke, fange ich an zu richten. Zur Gnade Gottes gehört auch für mich auch, er entscheidet selber, wer rein darf. Und wenn er sich entscheiden sollte, die 5 doch reinzulassen, dann würde ich ihm das nicht verbieten wollen. Gottes Gnade heißt, erstmal ihr seid eingeladen, und sie heißt aber auch, Gott entscheidet selber. Gott kümmert sich als liebender Gott selber drum, wer rein darf. Da musst du dich nicht jetzt überlegen und auch nicht zwanghaft gucken, oh, was muss ich nur tun, damit ich reinkomme. Es genügt, mich auf die Gnade Gottes zu berufen. Und das zum Thema, ist es Gnade oder was heißt es denn jetzt und warum ist Gott hart? Ich sehe durchaus, wenn Gott beschreibt, dass es Menschen gibt, die nicht reinkommen. Es wäre so viel schöner, eine Allerlösung predigen zu können. Und ich kann es halt nicht, weil Gott nirgends schreibt, dass alle erlöst werden werden. Aber für mich beruhigend ist, ich habe es nicht zu entscheiden. Es ist Gott selber. Und wie gesagt, es genügt, mich auf seine Gnade verlassen zu dürfen. Er ist ein liebender und gnädiger Gott.
Und auch nochmal kurz zu reagieren, das ist natürlich, oder das wollte ich damit auch sagen, wir kriegen nicht alles in unser System auch rein. Und wenn man die Bibel sich anschaut, von Anfang bis zum Ende, dann findet man dann, ich würde nicht sagen Widersprüche, sondern Gegenpole oder Wahrheiten, die für sich gesehen so sind, die zunächst vielleicht auch erstmal widersprüchlich erscheinen, aber die wir auch irgendwie in der Spannung stehen lassen müssen. Es ist auf der einen Seite Rechtfertigung aus Gnade, auf der anderen Seite Heiligung. Ja, also irgendwas hat es mit mir auch zu tun. Und ich glaube, dass man nicht alles in diesem Gleichnis irgendwie zusammenpressen muss, sondern wie Jos vorhin auch gesagt hat, die Kernbotschaft, und die ist nicht da, um uns irgendwie Angst zu machen, sondern ist ein gut gemeinter Rat, eine Warnung auch, sei wachsam. Ja, das, im Endeffekt macht es jedes Elternteil, wenn es die Kleine das erste Mal in die Schule schickt. Hey, sei wachsam, halt die Augen offen, guck nach rechts, guck nach links. Und wenn man noch berücksichtigt, dass Jesus das eben in den Endzeitreden auch zu seinen Jüngern sagt und er wahrscheinlich weiß, was kommen wird, dann ist es auch eine Warnung, die wir beherzigen sollten. Sei wachsam, bleib am Glauben dran. Es ist so leicht, vom Glauben immer wieder auch abgelenkt zu werden und den Fokus auf andere Dinge zu richten. Und deshalb da eine ganz klare, pointierte Mahnung auch: sei wachsam, bleib an deinem Glauben dran, setz dich dafür ein, bereite dich vor, nimm Kraft in die Hand. Und auf der anderen Seite natürlich nicht aus dir selbst heraus musst du dich erlösen, sondern das habe ich für dich gemacht. Aber sei vorbereitet in all dem, was du in deinem Glaubensleben auch tust und wie du unterwegs bist.
Danke euch. Wir konnten einige Fragen beleuchten. Ja, und wir merken, dass noch ein bisschen was offen geblieben ist. Kommt darüber ins Gespräch, sprecht nachher unsere Experten nochmal an. Vor allen Dingen geht damit ins Gebet. Spannende Bibeltexte, die Bibel ist einfach so ein lebendiges, spannendes Buch. Cool, dass wir darüber diskutieren durften. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und jetzt, wie der Josch gesagt hat, es gibt vielleicht einen Kern des Gleichnisses oder irgendwas für euch. Was würdet ihr denn abschließend sagen, Anna? Was würdest du sagen, was hast du aus dem Gleichnis mitgenommen oder was würdest du nochmal gern loswerden?
Ich habe beim näheren Beschäftigen mit dem Gleichnis, dass ich öfters mal überlesen habe, so mit diesem, muss man jetzt viel tun oder muss man glauben oder was ist jetzt so, gemerkt, wenn ich das aus Gottes Perspektive sehe, kann ich damit viel besser umgehen. Also da gibt es einen Gott, der liebt uns so sehr. Im Anschluss daran, an diese Geschichte, geht Jesus ans Kreuz. Der stirbt für uns, einfach, dass für uns Glaube möglich gemacht wird, damit für uns diese Gnade existieren kann, damit wir zu ihm kommen dürfen. Und allein das, wenn ich sehe, da steht so ein Gott dahinter und der will mit uns in Beziehungen treten, der will mit uns durchs Leben gehen und ich lehne das ab, dann habe ich selber ein Problem. Also dann, ja. Und mein Wunsch ist irgendwie, wenn ich dieses Gleichnis anschaue, auch für die nächste Zeit und für mein Leben generell, zu sagen, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich möchte Gott so kennen, wie die Brautjungfern diesen Bräutigam und die Braut gekannt haben. Die waren eingeladen als Brautjungfern. Das waren so die besten Freunde, die nächsten Kontakte. Da lädt man nicht irgendwen ein als Brautjungfern. Das waren die richtig nahestehenden, vertrauten Leute. Und so gut möchte ich gern Gott kennen, dass ich zur Hochzeit eingeladen bin.
Josch, was nimmst du mit von heute?
Ich fand diesen Appell, seid wachsam, finde ich sehr hilfreich, auch für uns, die wir im Alltag doch immer wieder abgelenkt sind im Alltag auf andere Sachen schauen müssen, um darauf konzentriert zu sein. Aber was ich auch cool fand, ist, wenn ich jetzt dem Sebastian sagen würde, sei jetzt mal endlich wachsam, dann wird er mich dumm angucken und sagen, ja, warum denn eigentlich? Oder wenn ich jetzt jemand sagt, bereite dich doch endlich mal vor, der Appell an sich, also das Wachsamsein und das Vorbereitetsein an sich ist ja kein Selbstzweck und das funktioniert an sich nicht. Also wenn ich jetzt nur diesen Appell so lese und stehen lasse, dann hilft mir das nicht weiter. Und deswegen habe ich gedacht, es geht eigentlich nicht so sehr um das Warten, sondern um das Erwarten einer Sache. Und das macht die Sache viel spannender. Das sechsjährige Kind, das wartet auf die Bescherung, oder der Ingenieur, der wartet eben darauf, dass endlich sein Produkt an den Markt kommt und dass es voll der Renner ist. So. Also man hat ein Ziel. Das Warten ist nicht einfach Selbstzweck, sondern es hat ein Ziel. Und ich glaube, dass wenn wir uns mit diesem Ziel und das ist auch mein Wunsch für mich, beschäftigen, also mehr und mehr damit beschäftigen, was heißt es, dass Jesus wiederkommt und dass ich ihn persönlich sehen werde, meinen Retter sehen werde. Wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, dann fällt mir das wachsam, dann braucht mir keiner mehr sagen, dass ich wachsam sein soll oder dass ich aufpassen soll, mich vorbereiten soll. Dann mache ich das von selber, weil ich einfach weiß, genau, da kommt mein Herr, dem ich gern begegnen möchte, auf den ich mich freue.
In der Vorbereitung habe ich mich noch mal ein bisschen mehr auch damit beschäftigt, was bedeutet es denn, wachsam zu sein? So, ist jetzt wahrscheinlich kein Platz mehr, da näher drauf einzugehen. Habe mich dann aber auch hinterfragt, bin ich wachsam? Bin ich ein wachsamer Jünger Jesu? Und ich habe mir einen Satz auch notiert, der vielleicht auch ein bisschen Sprengstoff in sich hat. Ich weiß es nicht, ich gebe ihn euch trotzdem mal mit. Noch wichtiger als im Glauben anzufangen, ist es, im Glauben ans Ziel zu kommen. Und ich finde, da steckt schon einiges auch drin von dieser Wachsamkeit, nicht nur anzufangen, sondern bis ins Ziel eben auch mit diesem Jesus zu gehen und da immer wieder auch wach zu sein für das, was mich von der Liebe und Nähe zu Jesus wegzieht und mich davon abhält, mit meinem Jesus unterwegs zu sein.
Dann ein abschließender Satz von dir, Matthias.
Ein abschließender Satz von mir. Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Für mich war noch interessant, oder mir ist es zum ersten Mal so richtig in Augen gefallen wieder, das Himmelreich wird gleichen einem Festmahl, ja klar, nee, aber auch dem Vorbereiten drauf. Der Weg dorthin, das Himmelreich gleicht auch den 10 Brautjungfern. Und unser Leben hier ist nicht bloß was wir absitzen müssen, um irgendwann mal das Festmahl zu haben. Nein, das Himmelreich ist auch der Weg dorthin. Unser Leben mit Gott, unser Leben, unser Glauben, das ist das Himmelreich. Auch. Nicht nur, aber auch.
An der Stelle möchte ich euch ganz herzlich danken, euch, dass ihr mitgemacht habt. Und alle Fragen und vielleicht alle Unklarheiten, alle Zweifel und vielleicht auch ein bisschen Dissens mit Gott, könnt ihr jetzt in der nächsten Anbetungszeit einfach mitnehmen, legt sie vor ihn, vor seinen Thron und genießt die nächsten Lieder.